Herzlich willkommen und schön seid ihr wieder dabei, wenn es zum 12. Mal heisst, Podcast Tête-à-Tête. Auf dieser 12. Folge war eine Unternehmerin und Politikerin zu Gast gewesen. Zum einen führt sie die Ernst Fischer AG in Romanshorn, ein Stahl- und Metallbauunternehmen, und zum anderen ist sie auch noch Nationalrätin von SVP aus dem Kanton Thurgau. An dieser Stelle los geht's mit Diana Gutjahr direkt aus dem Bundeshaus. Danke für eure Einladung und Zeit. Ich wünsche euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an dieser Stelle ganz, ganz viel Vergnügen.
Merci nochmal für das klappt mit der ersten Folge vor Ort und dann auch noch im Bundeshaus. Im Moment läuft ja viel. Was steht so an im Moment?
Ja, wir haben sicher jetzt aber gerade aktuell die parlamentarischen Debatten, die anstehen, halt von den Themen, die aus den Kommissionen kommen, wo man jetzt auch im Parlament darüber diskutiert und dann auch abstimmen tut. Sie sicher, was sehr intensiv ist oder was noch sehr spannend ist, auch wieder für die Leute, ist das Covid-Gesetz, das wir sicher nächste Woche dann auch noch behandeln werden, wo jetzt neu ja die Kommission gewechselt hat. Früher war immer die Wirtschaftskommission dafür verantwortlich gewesen, und jetzt ist die Kommission für Bildung dafür verantwortlich, weil es eben vor allem um den Sportbereich geht. Und das wird nächste Woche dann sicher wieder eine Debatte geben von 3 bis 4 Stunden. Und jetzt haben wir halt verschiedene kleine Einzelgeschäfte, wo wir darüber debattieren können und immer wieder abstimmen.
Ja, das Covid-Gesetz im Jahr ist eines der grössten im Moment.
Ja, also es ist, sagen wir mal, das, was am meisten Interesse natürlich auslöst nach außen. Das Covid-Gesetz, wie geht es weiter? Was sind die nächsten Massnahmen? Wo müssen wir immer aufpassen? Die Massnahmen und das Gesetz hängen nicht zusammen. Es ist auch bei der Abstimmung ist es wichtig, dass man das nach außen tragen tut, dass eben Massnahmen wie Kapazitätsbeschränkungen und alles, dass das natürlich auf Verordnungsstufe passiert, wo der Bundesrat entscheidet tut und nicht im Gesetz drin ist. Das ist sicher eines der wesentlichen Punkte, aber dann haben wir momentan auch die Altersreform, die natürlich gerade auch diskutiert wird. Und verschiedene andere Themen, die momentan gerade auch aktuell sind.
Ja, das habe ich auch lernen, dass eben das Covid-Gesetz und die Massnahmen nicht zusammen zu tun haben, sondern also eigentlich dort vor allem um die Unterstützung der Unternehmen geht. Und weniger also eigentlich gar nicht um die Massnahmen, genau.
Genau, ja. Es sind eigentlich die finanzielle Abfederung der Unternehmungen, aber auch was die Kurzarbeitsentschädigung angeht, die ganzen Erwerbsausfallsentschädigungen, die man da drin geregelt hat. Und beim Sport natürlich mit den Aff- und Perdue-Beiträgen wegen der verlorenen Ticketeinnahmen. Yeah. Und man merkt schon, dass natürlich normalerweise eine Gesetzesrevision geht über mehrere Monate, Jahre, kann man sagen. Und da wird jetzt zum Beispiel das Covid-Gesetz, was jetzt um den Sportbereich geht, wird innerhalb von der gleichen Session behandelt. Also es ist ja immer so, ein Rat ist immer zuerst ein Ständer- oder Nationalrat, yeah, und dann geht es in einen anderen Rat. Und es ist eigentlich immer in der nächsten Session, wird es im anderen Rat behandelt. Yeah. Und beim Covid-Gesetz ist das noch speziell, dass man es in der gleichen Session in beiden Räten behandelt. Und das ist jetzt eben in dieser Session der Fall, dass es eben um die Aff- und Perdue-Beiträge geht, wo man die Höhe möchte streichen, wie bei dem Sportclub. Und wo es auch um die Erweiterung oder die Verlängerung geht und von der Erwerbsausfallentschädigung bis Ende Jahr. Aber man hat natürlich dann immer gleich auch die Möglichkeit, das gesamte Gesetz dann wieder zu beraten, auch weitere Artikel auch reinzubringen. Und da fordern wir jetzt auch von Seiten SVP auch die Aufhebung von der Homeoffice-Pflicht, dann auch verschiedene Arten von Aufhebung von der Maskenpflicht, also sei es in der Schule oder sei es im Freien oder grundsätzlich eine generelle Aufhebung von der Maskenpflicht, wo wir darüber diskutieren und auch wo das Covid-Zertifikat darf eingesetzt werden. Es ist jetzt auch immer wieder so ein bisschen gemunkelt worden, ja, die Restaurants müssen dann das kontrollieren. Wir versuchen jetzt mit einem Antrag, dass eben eigentlich das Covid-Zertifikat nur für den internationalen Reiseverkehr ist und für Grossveranstaltungen.
Jetzt okay, es müssen wir mitnehmen, für die reinzukommen.
Ja, das ist gut, ja. Nein, weil wir kennen eben in der Schweiz und es ist auch nicht geplant, dass es ein nationales Impfregister gibt. Mhm. Und von dort her ist natürlich auch mit dem Covid-Zertifikat gekommen, wobei, ja, ich stehe dem sehr skeptisch gegenüber.
Im Zertifikat?
Ja, weil, also, seit wir Covid haben, hat man immer, wenn man so gross abgerissen hat, ist meistens ein bisschen in einem Fiasko geendet, oder es ist zu spät gekommen, oder es ist zu lang gegangen. Es ist überhaupt keine Kritik wegen der Maske, dass man die nicht gehabt hat. Weil wenn man so viel gehabt hat, dann hätte es andere gegeben, die gesagt haben, wieso haben die so viele Masken an Lager. Also, Aber es ist einfach, es zeigt einfach immer dann, wenn es ein grosses Ausmaß gibt, wo sehr Millionen von Personen betroffen sind, ist der Bund einfach nicht in der Lage, das in der kürzesten Zeit auch umzusetzen, wie auch bei den Impfungen. Oder? Man hat immer gesagt, ja, jetzt fangen wir den an, jetzt fangen wir den an, jetzt fangen wir den an. Oder irgendwann denkst du, ja, wann fangen wir den mal an? Yeah. Und jetzt wird man dann mit dem Covid-Zertifikat, ich glaube, auf 8. Juni ist es, glaube ich, irgendwie terminiert. Ich bin nicht ganz sicher. Und also ich sehe da auch noch grosse Schwierigkeiten.
Gibt es das denn digital oder kommt das im Moment, kommt so eine Zettel beim Impfen?
Ja, das ist ja nochmal etwas anderes.
Ja. Also es wird ja vermutlich auch drin integriert mit dem...
Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich weiss momentan nicht genau, wie das Covid-Zertifikat... Also es sollte ja auch mit einem QR-Code oder auf Papier möglich sein, aber... Aber wie das genau nachher sollte umgesetzt werden und vor allem wie es auch kontrolliert sollte werden, also für das nützt es nichts, wenn alle einen QR-Code und einen Zettel hat, aber niemand kann sie kontrollieren. Oder wenn ich auf Spanien will und dann sagen die mir, es tut mir leid, das Covid-Zertifikat ist bei uns nicht gültig, dann nützt es mir auch nicht, oder sie können den Code nicht lesen, oder ich weiß doch auch nicht. Yeah. Und von dort her, habe ich da noch grosse Fragezeichen. Und darum haben wir es eben wollen einschränken, dass man sagt, wenn internationaler Reiseverkehr und Grossveranstaltungen, aber sicher nicht, dass man jedem auferlegt, wenn du jemanden ins Haus reinlässt oder ins Restaurant, du musst das Zertifikat kontrollieren.
Ja. Ich nehme nicht an, das ist der Meinung, es wäre einfacher, wenn wir in der EU wäre für ein einheitliches Covid-Zertifikat.
Also ich sage jetzt mal, man darf die beiden Sachen nicht vermischen, oder? Also in der EU ist... Also in der EU ist mir sowieso kein Thema, oder? Aber ich finde, im Grundsatz, man hängt dann immer alles davon auf mit diesen Ausgleichsmaßnahmen, wenn man Sachen nicht macht. Und mit solchen Sachen haben einfach Mühe, man sollte sich doch irgendwo auf Augenhöhe auch können begegnen. Und bei so wesentlichen Sachen, eben, wenn es um eine Pandemie geht, dann muss man doch einfach, dann ist doch die Gesellschaft, die im Mittelpunkt steht. Und nicht irgendeine Landesgrenzen in dem Sinn und, oder irgendwelche Animositäten zwischen Politikerinnen und Politikern von verschiedenen Ländern, sondern dann geht es darum, wie können wir am längsten und am schnellsten aus dieser Situation raus. Und von dort her sehe ich eigentlich schon eher, dass wenn etwas gemacht wird, dass das sicher Europa oder weltweit, ich weiß. Ja, ist natürlich schwierig, oder, so etwas auch umzusetzen in der kürzesten Frist, wo sich dann auch alle drin wiederfinden, aber... Ich finde, man darf so etwas sicher nicht draufhängen, um zu sagen, ja, ihr dürft bei uns nicht mitmachen, weil ihr nicht in der EU seid. Also ich meine, wir sind alles Europäer, also ich weiss nicht genau, wie man auf so Sachen kommt. Und das ist einfach, also ich weiss schon, wie man auf so Sachen kommt, sind natürlich politische Hintergründe. Aber schlussendlich muss ich einfach sagen, die politischen Hintergründe schaden der Gesellschaft.
Genau, ja, am Anfang habt ihr ja gefordert, dass Grenzen zugehen. Das wäre eigentlich das Gegenteil von dem, was ihr jetzt sagt, oder nicht?
Ja, natürlich am Anfang ist es darum gegangen, man hat ja nicht recht gewusst, also woher kommt das, wie mutiert das, wie schlägt das um sich, wie schnell sind die Ansteckungen. Und da hat es aber, finde ich, auch Sinn gemacht, dass das auch alle Länder würden machen, oder? Einfach sagen, jetzt muss man einfach zumachen, weil sobald der Reiseverkehr gestoppt wird, dann können auch die Träger nicht mehr von einem Länder in die anderen Länder transportiert werden. Und von dort her ist auch eine legitime Forderung, egal von welchem Land, um zu sagen, wir machen jetzt Grenzen zu, wenn es vor allem darum geht, dass es keine weitere Ausbreitung gibt, oder? Und es nützt ja dann nichts. Und vor allem im Anbetracht dessen, dass man in der Schweiz dann so rigoros vorgegangen ist mit den Isolationen und Quarantänen. Und gleichzeitig sind die Leute aber immer noch in Anführungszeichen in der Welt umeinander geflogen und man hat da verschiedene Mutanten aus verschiedenen Ländern in die Schweiz eingeführt, aber auch in andere Länder logischerweise. Und von dort her muss man einfach sagen, ist einfach das Augenmass ein bisschen verloren gegangen. Oder man ist in der kleinsten Zelle, wo man es in Anführungszeichen im Griff hat, ist man streng, aber kommt das eigentlich von außen und das schirmst du dann nicht ab. Also, es ist dann wie, ja, das geht widersprüchlich. Ja. Und man hat ja auch noch gesehen, also eigentlich die Forderung, die SVP war, die das zuerst auch in den Raum gestellt hat, um die Grenzen zu schliessen, dass das andere Länder ja auch gemacht haben. Also es ist ja dann nicht so, dass das nicht passiert ist, sondern man hat dann wirklich gemerkt, das ist nicht einfach ein politisches Statement, sondern das ist ernsthaft.
Aber ja,
das
ist so nicht... Australien hat es ja auch gemacht.
Genau.
Das ist natürlich mit geografischen Gegebenheiten ein bisschen einfacher. Aber das hat ja sehr gut funktioniert bei denen.
Genau. Und eben, wir haben natürlich das Problem mit den Grenzgängern. Ich bin ja selber auch in einem Grenzkanton daheim. Und ich weiss, wie wichtig das auch ist, dass eben die Grenzen nicht in dem Sinn einfach so geschlossen werden. Darum, ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen gewesen. Aber vom Grundsatz her, wenn man die Situation analysiert, dann musst du die Grenzen zumachen, oder? Oder eben die Leute, die dann halt mühen, die als Grenzgänger arbeiten, da muss man irgendeine Lösung finden. Aber einfach weiterhin die Grenzen offen lassen, aber in den Firmen und in der Familie so rigoros dahinter gehen mit Isolation und man muss sich mit Zimmer trennen vom anderen. Also es ist ja dann wie so, ja. Passt wie nicht so, man kann wieder sich nicht vorstellen im Hirn, oder wie im Haus rein, musst du separieren in der Wohnung, aber von Amerika ja. Wird eingeflogen, von Indien, von England und weiss nicht was. Und von dort her ja, ist die Forderung für mich auch berechtigt gewesen.
Ja. Und jetzt beim Covid-Gesetz selber, wie steht ihr zu dem? Also habt ihr das Gefühl, es ist... Ja, die Firmen brauchen die Unterstützung, warum steht ihr halbwegs dahinter oder eher nicht?
Also ich habe so ein bisschen zwiespältiges Gefühl zum Covid-Gesetz. Also die SVP hat ja Stimmfreigabe beschlossen gehabt. Ich persönlich habe das Covid-Gesetz in der Schlussabstimmung angenommen. Hat ja gewisse Leute, die es abgelehnt haben, bis aus der Partei. Ich habe es angenommen, und zwar aus dem Grund, weil man hätte etwas machen müssen. Also es war ja nicht eine Situation, die alltäglich ist. Und ich hätte auf keinen Fall wollen, dass man im Arbeitslosengesetz in oder wir haben ja verschiedene Gesetze, die ja dann tangiert sind, einfach den Ausbau macht von diesen verschiedenen Massnahmen, wie den Ausbau von der Kurzarbeit oder die Massnahmen jetzt auch im Sportbereich mit den Affront-Berti-Beiträgen. Weil, wenn die im Gesetz dort geändert werden, das ist ja eigentlich ein ordentliches Gesetz und das ist ja jetzt eigentlich ein außerordentliches Gesetz in dem Sinne, wo ja auch ein zeitlicher Rahmen mit einem Ablaufdatum in dem Sinn hat, ist es für mich auch richtig gewesen, dass man das separat abhandelt. Aber es hat natürlich auch gewisse Punkte drin, wo ich auch finde, also es ist, oder man muss einfach auch aufpassen, dass man es dann nicht in Exzess tritt und das nochmal verlängert und nochmal verlängert. Ich meine, wir diskutieren jetzt auch die nächste Woche Verlängerung im Kulturbereich bis Ende April nächstes Jahr. Also irgendwo muss man einfach auch mal sagen, die Situation ist auch beendet, oder? Und darum verstehe ich auch die Leute, die dagegen sind, die sagen, ja, jetzt missbraucht man das Gesetz einfach, um es immer und immer wieder zu verlängern. Aber für mich persönlich hat der Bereich überwiegt von der Unterstützung der Unternehmungen, die behördlich geschlossen worden sind, die finanzielle Mittel gebraucht haben, wo man schnell helfen müssen. Und dass da natürlich in einem Gesetz nicht immer alles passt, ist völlig klar. Und ich als Person bin grundsätzlich immer eher gegen ein neues Gesetz, aber in dem Sinn bin ich dafür gewesen, weil ich gesagt habe, man hätte etwas machen müssen und dem muss man auch mal irgendwo gewisse Kröten schlucken, oder? Und da hat es natürlich ein paar Sachen drin, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, haben die Firmen, aber auch die Angestellten haben eine gewisse Sicherheit gebraucht und die haben wir mit diesen Massnahmen oder mit dem Gesetz können garantieren. Ja.
Eine von diesen Kröten ist ja vermutlich die Unterstützung von den Medien. Wie seht ihr das?
Ja, das ist natürlich immer, oder? Sobald man die Medien unterstützt, werden sie zu Staatsmedien, oder? Man hat auch ein bisschen gemerkt, in welche Richtung dass die Medienberichterstattung gegangen ist. Es ist praktisch nie kritisch berichtet worden, insbesondere natürlich über die Massnahmen. Ich sage jetzt, über das Gesetz hat man ja meistens nicht diskutiert. Darum ist immer die Leute das darum eben auch vermischen, weil man immer nur über die Massnahmen berichtet hat. Und von dort her haben die Medien in der Covid-Situation sicher kein super Spiel gespielt. Sie haben ja teilweise Informationen vorab, vor der Bundesratssitzung, es ist ja zugespielt worden, aus internen Kreisen natürlich. Und dass man so Sachen dann verwendet, um nachher nicht negativ zu berichten, weil man dann in dem, ja, so ein bisschen Angst hat, dass man dann, oder Befürchtung hat, dass man dann die Informationen nicht mehr früher überkommt, wie alle anderen, finde ich, ist das nicht richtig. Und die Medien haben massiv auch Angst geschürt. Auch natürlich in Zusammenarbeit mit der Taskforce, die dann natürlich auch ihres grosse dazu beigetragen hat, dass die Verunsicherung in der Bevölkerung so gross war. Weil wenn man jetzt zurückschaut, ich sage immer zurückschaut, ist immer einfach und so und eben kritisieren. Aber man hat ja relativ schnell gemerkt, dass eigentlich die Massnahmen, die harten Massnahmen, nichts bringen. Mhm. Wir können auf Deutschland schauen. Je härter das der Lockdown war, desto mehr Fälle haben sie gehabt. Also irgendwie völlig abstrus. Und in der Schweiz, je mehr Lockerung das man hat, desto weniger hoch sind die Zahlen. Yeah. Also es ist halt auch so ein bisschen die Eigenverantwortung der Leute, die halt in der Schweiz in dem Sinn, kann man sagen, höher sind und auch wissen, okay, ich habe die Freiheit, aber ich muss auch schauen, dass ich mir die Freiheit auch kann, weiterhin gewähren. Und von dort her, ja, das ist das sicher auch ein Punkt. Aber was mich eigentlich auch sehr gestört hat, ist, die Diskussion ist nie geführt worden in der breiten Öffentlichkeit. Es war nicht unbedingt die Unterstützung der Medien gewesen, sondern die Unterstützung der Kulturschaffenden. Mhm. Nicht, dass die nichts gut hatten oder so, aber es ist einfach in Unsummen von höheren Beträgen einfach wirklich von Anfang an das Geld verteilt worden. Und mir hat, ich habe auch gemerkt, dass da etwas nicht kann stimmen kann oder dass das in die falsche Richtung läuft, in dem, dass ich letztes Jahr, eben weil ich in dieser Kommission bin, wo wir das auch betreuen, das Kulturgeschäft, dass ich da, wo Covid angefangen hat und so auf den Sommer hin, extrem viele E-Mails bekommen von Kulturschaffenden, die Angst hatten um ihre Arbeit, wissen nicht, wie es weitergeht. Und das ist, hat sich dann im Herbst hat das wieder angefangen, die E-Mails. Also im Sommer haben wir die Lockerung gehabt, yeah. Und im Herbst hat das wieder angefangen. Und auf einmal, wo wir die massive Ausweitung hatten im Covid-Gesetz für die Kulturschaffenden, ist einfach auf null, also zero. Ich habe keine E-Mails mehr bekommen. Da haben wir gesagt, aha, also es kann ja auch nicht sein, dass man eine Krise nutzt. Eine Krise ist immer da, oder eine Krise bedeutet für jede Person oder für jede Firma, dass es schlechter ist. Sonst ist es keine Krise. Mhm. Und es kann nicht sein, dass man aus einer Krise noch mit Profit rausgeht.
Zum hoffentlich gutes Leben.
Genau. Und ich musste dann nachher feststellen, ja, anscheinend haben die noch nie so eine gesicherte Einkommen gehabt. Und so eine Sicherheit vom Lohn. Und dann hat man etwas falsch gemacht. Und dass man nachher uns den Vorwurf gemacht hat, ja, die Leute haben den Beruf gewählt und sie können ja auch nichts dafür, dass das so unsicher ist. Muss ich halt auch sagen, man kann nicht, wenn man einen Beruf wählt, dann wählt man einen Beruf. Und das kann eben sein, dass wie die Eventbranche, die jahrelang super gelaufen ist, dass das halt die Branche nicht ist, die es am meisten trifft, und auch Tourismus. Vor ein paar Jahren war es die Industrie. Also es ist immer irgendjemand, der es tangiert, der es trifft und was härter trifft, überproportional. Und ich verstehe dann die Leute auch, dass die dann auch genervt sind, aber man kann nicht alles und jeden auffangen bis ins Letzte. Ja. Und da hat man irgendwo durch mit dem Covid-Gesetz teilweise eben probiert. Man hat es allen probiert, recht zu machen und da kannst du einfach nicht. Und darum ist es jetzt so wichtig, dass man endlich das Covid-Gesetz wirklich Ende Jahr, denn, dass es ausläuft und einfach beendet ist und nicht einfach weitergeführt wird. Weil sonst ist es wie so der Grundstock vom bedingungslosen Grundeinkommen. Ja. Bei allen.
Nicht sie jetzt wissen, hier im Bundeshaus wird gefallen.
Genau.
Noch eine letzte Frage zum Thema Corona. Bezüglich der Maske, habt ihr vorher auch gesagt, es hat ein paar Zürcher Jungunternehmer gegeben, die im Bund da Masken verkauft. Das ist ja von der SVP, glaube ich, unter anderem kritisiert worden. Dir jetzt als Unternehmerin, wie seht ihr das? Unternehmerin ist geschickt gemacht oder eine Frechheit? Oder schlecht vom Bund, dass man so Masken kauft und nicht vorbereitet ist?
Ja, also ich muss es so sagen, ich habe jetzt die Situation auch nicht bis ins Letzte analysiert, wer jetzt da genau wie schuldig war und so. Aber im Grundsatz, jetzt abgesehen von den Masken, muss man auch sehen, dass es Leute gibt, die auf einmal sagen, schmecken, wo Profit können sein können, ist ja nicht etwas Schlechtes. Oder? Mhm. Die haben einfach den Braten gerochen in dem Sinn und haben sich aber auch in ein massives Risiko begeben. Mhm. Es hätte ja auch können sein, dass der Preis massiv zusammengeht oder eben auf einmal unheimlich viele Masken auf den Markt kommen.
Wo oder sie, Masken nicht bringen.
Oder Masken nicht bringen, genau. Und von dort her, auch da wieder, oder im Nachhinein sagen, ja, die haben profitiert von dem Jahr, hätte man es dann auch von ihnen berichtet, wenn sie doppelt drauf, also wenn sie alles verloren hätten.
Und Konkurs gegangen.
Und Konkurs gegangen. Genau. Und von dort her ist es immer einfach, um dann auf die Leute auch zu zeigen und zu sagen, hey, die haben jetzt profitiert. Und das ist eigentlich auch die Diskussion, die mich grundsätzlich immer auch ein bisschen in dem Haus stört von linker Seite, dass man nur immer den Gewinn im Vordergrund stellt, auch von, sagen wir jetzt von Firmen oder dann wegen Dividendenausschüttungen, die gemacht werden. Privatpersonen, wo ich immer sage, ja, aber das Risiko und der Verlust, über das reden wir dann aber nie, oder? Dass vielleicht ein Unternehmer 10 Jahre lang Verlust gemacht hat und jetzt in den letzten 2-3 Jahren massive Gewinn, dann blendet man das andere einfach aus und zeigt nur immer auf das, was super war. Yeah. Oder ist immer da immer, oder? Hätte Fahrradkette, oder? Yeah. Ja.
Gut, das Video jetzt zeigt den anderen Unternehmen, kritisch konkrete Sinn, wo ja dank Corona, also Trump der Kredit nicht gute Dividenden können zahlen. Das wird ja auch immer wieder kritisiert.
Ja, also was ich auch nicht darf sein, und das ist halt, ich bin dort dann auch dagegen gewesen, ist ja dann nachher dann anders rausgekommen, dass man keine Dividenden darf ausschütten, wenn man Kurzarbeit bezieht. Ich habe das unterstützt, weil ich einfach gesagt habe, es kann schon nicht sein, dass man dann eben nur auf der Basis von einer Krise sich dann irgendwie sanieren tut. Weil eben eine Krise muss jeder irgendwo durch auch ein bisschen treffen. Und von dort her, ja, sehe ich da schon auch ein bisschen den Zwiespalt drin. Aber wenn jetzt ein Unternehmen keine finanzielle Unterstützung gebraucht hat und einfach gut gewirtschaftet hat, weil es gibt natürlich auch Bereiche, die haben von dem profitiert, das ist ja immer so. Es ist ja nicht so, dass Geld weg ist. Es ist einfach an einem anderen Ort. Und dass man dann einfach sagt, das dürfen dann alle nicht oder sind dann alle einfach werden kritisiert wegen dem, das finde ich nicht gut. Man muss dann schon ein bisschen anschauen und ein bisschen differenzieren. Wobei meine Frage wird dann nur die sein, und über das hat man jetzt in den letzten Wochen nie mehr etwas gehört. Das stimmt eigentlich. Ich habe nämlich mich immer gefragt, ob Versicherungen müssen ja massive Gewinne gemacht haben, wie sie nur Versicherungseinnahmen hatten, aber eigentlich gar keine Schäden. Also die Schadenfälle sind ja alle zurückgegangen. Wenn niemand mehr auf der Straße ist, passieren fast keine Autounfälle mehr, fast keine Sportunfälle, wenn die Leute sich nicht mehr miteinander auf dem Fußballplatz sind. Aber über das hat man eigentlich wenig gehört.
Ja, ich glaube, Dividenden sind kritisiert worden von den Medienhäusern, die unterstützt wurden, Dividenden zu zahlen.
Genau, das sehe ich natürlich auch sehr kritisch. Ja.
Ich frage, dass jeder Politiker von einer Partei, wo, also wenn eine Partei zum ersten Mal auf dem Podcast vertreten ist, wofür steht die SVP?
Ja, die SVP steht natürlich für Tradition, für Heimat, für Schweiz. Auch für eigentlich einen liberalen Rechtsstaat, dass man so wenig Gesetze wie möglich braucht, wenig Steuern und Abgaben, dass eigentlich die Eigenverantwortung im Zentrum steht und nicht der Staat die Hoheit hat. Und wir laufen leider die Tendenz, dass der Staat immer mehr Macht bekommt. Natürlich auch in so Situationen, wie wir jetzt sind.
Wir haben immer höhere Staatsquoten.
Genau, ja. Und das sieht man ja auch, dass eben vor allem in den letzten Jahren die Wirtschaft nicht gewachsen ist. Der einzige Bereich, der gewachsen ist, ist der Staat und die staatsnähe Betriebe. Und das ist auch der Grund, warum man sich jetzt auch so extrem gegen das CO2-Gesetz natürlich auch bin. Weil mit dem Klimafonds, den man hier schafft, gibt es neue Abhängigkeiten vom Staat, weil es einfach neue Subventionen sind, die da verteilt werden. Und dementsprechend baut man den Staat immer weiter aus. Und für das stimmen wir ein, dass wir den Staat so schlank wie möglich halten können. Und dass eben die Eigenverantwortung für jeden im Zentrum steht.
Habt ihr das Gefühl, die Schweiz muss aufpassen, dass sie nicht abgehängt wird? Also, wenn wir so weiterfahren wie aktuell?
Ja, weil abgehängt, wie meinen Sie jetzt in welchem Bereich?
Wirtschaftlich, im globalen Rahmen. Dass sie nicht mehr die souveräne Position hat, wie sie vor ein paar Jahren hat, wo sie so gut dasteht.
Ja, weil man hat es jetzt auch jetzt mit Corona immer wieder gehört, oder? Ich weiß nicht, wie mal, dass Frau Bundesrätin Sommaruga gesagt hat, die Schweiz ist reich. Ja, aber warum ist sie reich geworden oder warum haben wir so einen höheren Wohlstand? Weil man dafür geschafft hat und weil man eben auch nicht jeden Sozialausbau gemacht hat, sondern dass man gesagt hat, man beschränkt sich aufs Wesentliche und nicht einfach da, wo nice to have wäre. Und wenn man sieht, wie die Entwicklung in den letzten Jahren ist und auch in Zukunft wird sein, dann bauen wir eben den Staat immer weiter aus, immer mehr so den Sozialausbau, der immer mehr stattfindet. Und das ist natürlich immer auf Kosten von allen, oder? Es ist ja nicht so, dass man, wenn es alle einfach mehr kostet, dann wird es einfach eine Abgabe geben oder eine Abnahme geben von den finanziellen Möglichkeiten von jedem Einzelnen. Und wenn man die Regulierung genau anschaut im Verhältnis zum Ausland, dann werden wir da immer mehr abgehängt. Mhm. Wir probieren da immer, ich weiß nicht, also mit Musterschülern auch zu sein. Und das funktioniert einfach nicht im Gesamtkontext. Und auch da wieder der Vergleich im CO2-Gesetz. Wir werden den maximale CO2-Abgabe pro Tonne von 210 Franken haben. In Polen 2,50 Euro mit einem Drittel der Lohnkosten der Schweiz. Also man sieht, wir haben immer mehr Ansprüche, der Staat wächst immer mehr auf Kosten der Gesellschaft und das wird uns schwächen auf die Länge.
Die SVP wird ja immer für ihre ausländerfeindliche Politik kritisiert, seit dem Christoph Blocher-Wöfer das bei allen bekannt war. Ist es zu Recht oder ist das mehr... Wird es mehr von den Medien aufgehypt?
Ja, also ich finde, das wird aufgehypt. Oder? Wir sind ja nicht ausländerfindlich, sondern wir sind all gegen die Leute, die sich nicht an unser Recht halten, die hier in der Schweiz zu Gast auch sind. Und die Leute, die aber hier sind und arbeiten und sich an unser Recht und an unsere Gesetze halten, das ist überhaupt kein Thema und das war auch nie eins gewesen. Und darum wird uns das natürlich immer wieder vorgeworfen, dass wir ausländerfindlich sind. Ich finde, also ich habe noch nie einen Ansatz gefunden, der das eigentlich berechtigt, die Aussage. Es ist natürlich so, dass wir von unserer Seite her, wie sagen wir, Burka-Initiativen oder die Minarett-Initiativen natürlich unterstützen. Wie, eben, wie die Frage, die sie mir auch gestellt haben, für was steht die Schweiz oder für was steht die SVP ein, ist eigentlich auch, um die Schweiz und unsere Tradition noch können schützen. Und nicht einfach da so ein Multikulti in dem Sinn schlussendlich haben, wo wir nicht in dem Sinn nicht im Griff haben, wo wir sagen, wir wollen noch entscheiden, ob wir etwas wollen oder nicht. Und schlussendlich hat das Volk hier, die Mehrheit, hat entschieden, jetzt auch bei der Burka-Initiative, dass man das nicht möchte, dass das in der Schweiz so eingeführt wird, dass man die Möglichkeit hat. Und dass man da eigentlich der SVP dem vorwerfen tut, man sei ausländerfindlich, ist natürlich einfach eine plakative Aussage. Und eben ich selber, ich bin Unternehmerin, im Industriebereich tätig, mit einem Stahl- und Metallbaubetrieb. Wir haben rund 80 Mitarbeitende, 10 Lernende. Wir sind in Romensan im Kanton Thurgau stationiert und wir produzieren alles da. Und es ist völlig klar, dass auch in unserem Bereich oder vor allem in unserem Bereich sehr viele Leute hat, die Migrationshintergrund haben. Und das sind Top-Leute, oder? Die sind auch super integriert, die reden unsere Sprache und die haben Kinder, die hier in die Schule gehen. Und das ist überhaupt kein Thema, oder? Aber wir haben Probleme mit Leuten, die, sagen wir jetzt mal, als Flüchtling oder als Wirtschaftsflüchtling in die Schweiz kommen und grosse Probleme da bei uns auch machen. Und da muss man auch hinschauen und da muss man auch restriktiv vorgehen, weil das geht einfach nicht, dass man sich probiert, unser Sozialsystem auszubieten in dem Sinn. Und vor allem nachher grosse Probleme machen. Oder? Man sieht es ja immer wieder auch in der Westschweiz, wenn man für Probleme hat an den Bahnhöfen, wie Frauen sexuell belästigt werden, wo Schlägereien, auch in St. Gallen, oder, wo Schlägereien stattfinden, am Bahnhof, Samstag, Sonntag. Also, oder dass man sich als Frau nicht mehr getraut, nachts zum Haus auszugehen. Das kann einfach nicht der Ansatz sein. Und wir sind einfach die einzige Partei, die sich auch dieser Frage halt auch stellt. Und die ist natürlich nicht immer angenehm, ja, aber trotzdem, wenn man unterwegs ist, dann die Leute so hinter vorgehaltener Hand. Das heisst, ja, zum Glück, ihr schaut, ihr sprecht wenigstens das Thema noch an, oder? Sonst, was würde denn sonst passieren? Also, ich finde, es ist ein plakativer Vorwurf, relativ ein einfacher plakativer Vorwurf der SVP gegenüber. Aber wir probieren halt mit dem politischen Thema auch die Schweiz in dem Sinne auch zu schützen und auch unsere Gesellschaft in dem, schlussendlich.
Und dann ist das natürlich auch mit jetzt so wie diesen Schäfli-Plakat oder auch mit der Burka-Initiative natürlich auch ein gewisses Nähren, dass genau so Vorurteile wiederum entstehen.
Es ist einfach einfach, oder, wenn man sich dann da so rausliest aus den Medien raus oder aus der Werbung raus. Und es ist natürlich auch die Sprache, die Abstimmungen, da erlebt man immer wieder, oder? Es ist ja auf beiden Seiten, wenn man nicht auf der anderen Seite steht, findet man, sorry, das geht gar nicht, oder, mit den Plakaten, die ihr da werbt. Aber es ist natürlich so, dass man muss die Leute auch erreichen mit den Themen, um was geht es überhaupt, und dann musst du mit relativ einfachen Sujets den Leuten übermitteln. um wer das es geht. Oder? Ich meine, jetzt probiert man natürlich eben CO2-Gesetz, probiert man da mit Öllachen von der Ja-Seite Plakate zu machen oder mit Chemie, wo obendrauf Rauch rauskommt, aber ob der Rauch, ob der wirklich CO2 ist, also da weiss ja auch kein Mensch. Oder? Also, man tut die Leute einfach mit Bildern, ob man die nicht beeinflussen, aber sensibilisieren und schlussendlich muss man sich aber mit dem Thema auseinandersetzen und einfach aufgrund von einem Plakat sagen, ja, ihr seid ausländerfindlich oder ihr seid da und da, finde ich relativ einfach, wenn man sich mit dem Thema nicht auseinandersetzt. Mhm. Was schlussendlich ja eigentlich auch die Aufgabe von jedem Einzelnen wäre, wenn es dann um eine Abstimmung geht.
Mhm. Gut, auf der anderen Seite muss man sagen, dafür weiss fast jeder in der Schweiz, für was der SVP steht, jetzt, wenn man noch zugelassen hat, nicht unbedingt, aber kann jeder etwas mit der SVP verbinden, wenn man den Leuten fragt, die gar nicht Politik interessiert sind, für was steht die SP, für was steht die FDP, dann wissen sie knapp, was für eine Partei ist. Ja,
ja, es ist natürlich so, oder? Wir haben ein relativ geschärftes Bild und wir haben relativ einen strammen Weg und den verfolgen wir auch und mit dem sind wir aber auch berechenbar. Mhm. Ob das jemandem gefällt oder nicht, das ist nachher eine andere Diskussion, oder? Aber wir sind nicht wie andere Parteien, die auf einmal einen Kurswechsel macht und auf einmal nicht mehr weiss, ja, was stehen die jetzt eigentlich? Und da, wo wir den Wählerinnen und Wählern vor den Wahlen, aber auch nach den Wahlen sagen, für das, wo wir gegen uns einsetzen, das machen wir auch. Und ich meine mal ernsthaft, also wenn ich da im Parlament sehe oder auch in den Kommissionen, wenn gewisse aus gewissen Parteien abstimmen, dann müssen wir da der Bevölkerung eben schon einmal aufzeigen, oder? Wenn sobald das Mikrofon kommt, dann reden sie, ja, wir sind für Abschaffung und weniger Gesetze und ein bisschen liberal und so. Ja, aber nachher wird damit abgestimmt, alles andere weniger Gesetz und liberal. Also dann muss ich sagen, dann ist mir lieber eine Partei, aber auch, sagen wir, auch eine linke Partei, eine SP, wo ich ganz genau weiss, die stimmt da ein und die verfolgen den Weg. Mhm. Und die stimmen immer so, weder irgendwie so in der Mitte, wo manchmal ein bisschen links und manchmal ein bisschen rechts mitstimmen. Also dort habe ich fast mehr Mühe damit.
Dann meine ich jetzt genau, also die Mitte, die GLP, die FDP.
Ja, also ist eigentlich alles, ab sie von links oder ganz rechts, ist so ein bisschen.
Gut, ist natürlich auch schwierig, wenn man eben nicht ganz links, ganz rechts ist. Da gibt es auch nicht immer so eine.
Ja, aber man macht es sich eben aber auch einfach, oder? Man muss dann auch nicht so einen strammen Kurs in dem Sinn verfolgen. Weil man immer ein bisschen wählen kann. Auf welcher Seite ist gerade am geringsten. Dann, ja,
du aber ist das ein System wie in Amerika, wenn es nur die zwei Seiten gibt und nichts dazwischen.
Ja, das stimmt, ja. Aber ich sage jetzt mal den Punkt vom, da ist sicher auch eine Kritik, die aktuell an die FDP geht, oder? Ich meine, der Kurs, den sie momentan fahren, ist nicht berechenbar, oder? Und ich sage immer, für unsere Partei schauen in dem Sinn, oder? Aber wenn wir natürlich von außen auch angetragen wird. Und man begegnet natürlich auch Leute auf der Straße, wo man diskutiert oder man im Bekanntenkreis hat, wo auch Leute sagen, ich weiss nicht mehr, für wen die Partei einsteht. Dann muss man sich schon auch Gedanken machen, ob es eben immer nicht richtig wäre, dass man bei gewissen Themen eben einen strammen Kurs verfolgt. Man muss ja nicht in jedem Thema, oder? Ich meine, bei der SVP gibt es auch Themen, wo alle Meinungen, wo so, sagen wir jetzt nicht von links bis rechts, aber wo sehr breit abdeckt sind, wo man aber auch sagt, das ist jetzt auch nicht ein Kurs, wo die Partei als Kernthema hat. Aber irgendwo müsste jede Partei irgendwo ein Kernthema haben, wo genau weiss, da wird immer so entschieden.
Gut, bei der FDP wäre es eigentlich schon klar, mehr Freiheit, weniger Staat.
Genau. Ja. Aber momentan alles andere als da.
Wegen welchem Thema am Ende jetzt? Also yeah. Wegen dem grüneren Kurs? Oder?
Ja, auch, aber auch gewisse andere Sachen, wo man einfach merkt, dass die Nähe zu der Wirtschaft, zu der KMU nicht mehr so gegeben ist, wo man sagt, ja, es ist ja nur ein bisschen Bürokratie, da komme ich gerade Bückel über, oder? Ich meine, ich habe ein KMU-Betrieb daheim und ich sage, jedes neue Gesetz und jede Auflage, jede Mehradministration, da bringt mir keinen Mehrwert, das ist keine Wertschöpfung, oder? Und das sind gewisse Kernthemen, wo ich einfach verfolge, auch in meiner Politik, dass man sagt, nur wenn notwendig ist und der Rest wird nicht gemacht.
Ja. Die sprechen es an, ihr habt selber ein Unternehmen in der Metall- und Stahlbaubranche. Was habt ihr besonders gerne an Abwechslung zwischen der Arbeit hier in Bundesbern und der Führung eines Unternehmens?
genau da eben die Themen von der Praxis in die Politik einzubringen. Ich stelle immer mehr fest, dass wir immer mehr Berufspolitiker haben, die einfach ja, nicht mehr wissen, was es heisst, dass das Gesetz noch einmal umsetzen müssen. Auch da wieder am Beispiel jetzt vom CO2-Gesetz, das natürlich sehr aktuell ist. Uns als Betrieb, die sehr innovativ sind und auch Investitionen in im höher sechsstelligen Bereich machen jedes Jahr, würde das CO2-Gesetz rund 25'000 Franken mehr kosten. Nur das allein. Und da kommt jede Session, kommt dort wieder eine neue Auflage und dort ist wieder etwas Neues und dort ist etwas abpassen. Das ist meistens alles mit Mehrkosten auch verbunden. Und da haben die meisten haben keinen Bezug mehr zu einer höheren CO2-Abgabe oder zu höheren Benzin und Diesel, einfach vom eigenen Portemonnaie, vom eigenen Auto her. Aber nicht, dass das heisst, wenn du in einer Produktion, in einer Industrie tätig bist und dann eben auch deine Wettbewerbsfähigkeit gegenüber ausländischen Unternehmen musst aufzeigen. Und dort ist eben das Beispiel mit der CO2-Abgabe mit dem Ausland, oder? Wenn wir da 210 Franken pro Tonne verlangen und in Polen 2,50 Euro und die Lohnkosten ein Drittel beträgt, ja, dann muss man sich nicht wundern, wenn Industrie abwandert und Produktion ausgelagert wird und nachher wieder importiert wird. Und das ist einfach der Kontext, den merke ich oft, der fehlt, der ist nicht vorhanden, weil sie einfach nicht mit dieser ernsthaften Frage konfrontiert sind, um an einem kostenoptimiert und kostendenkenden zu funktionieren. Und die meisten haben dann eben auch immer das Gefühl, man sehe nur auf den Profit aus, aber das stimmt einfach nicht. Oder? Ich meine, vor allem, also wir haben etwa 600'000 Unternehmen in der Schweiz, 99% davon sind KMU-Betriebe, die meisten Familien geführt. Das ist der soziale Rückhalt der Gesellschaft. Oder? Also ich meine, wenn ein Mitarbeiter ein Problem hat, privat, dann kommt er zu mir. Wenn er ein finanzielles Problem hat, dann kommt er zu mir. Dann löse ich das mit dieser Person. Und dann gehe ich nicht an und schreibe Stunden auf oder weiss ich nicht, und schicke dem noch eine Rechnung. Im Gegenteil, dann muss ich sagen, komm, ist dein Problem, ich nehme es, ich das löse, du kannst arbeiten in dieser Zeit und wir finden da schon eine Lösung miteinander. Das ist ja der Sinn und das ist auch das, wo keine Betriebe in diesem Land machen. Darum sagt man immer das Rückgrat von der Gesellschaft, oder? Und dass man da dann das so ins Zentrum setzt und so wie die Ausbeutung da manchmal aufzeigen tut, finde ich schon. Ja, das, das trifft einem auch persönlich, wenn man genau weiss, dass es eben anders ist. Und auch vielleicht der Punkt noch vom Klimaschutz. Eben, wenn du neue Investitionen machst und jeder Betrieb will ja auf dem neuesten Stand auch sein, dann nimmst du das Geld aus der laufenden Rechnung raus. Also wenn du einen Gewinn gemacht hast, musst du wieder investieren können. Und ich sage, ich will nicht vom Staat Geld überholen. Da muss man ja nachhaltig und auch in einer gewissen Art, auf eine gewisse Art und Weise auch im Zusammenhang von allem zu sehen, oder? Wie lange ist ein Lebenszyklus von etwas? Macht das jetzt Sinn, das schon zu ersetzen oder noch nicht? Haben wir schon das Geld? Haben wir es noch nicht? Ja, wir haben es nächstes Jahr, vielleicht übernächstes Jahr. Und da hat man immer das Gefühl, man könne 5-6 Jahre da die ganze Schweiz umkrempeln, oder? Und von dort her, eben auch dort fehlt einfach immer die Relation und der Bezug zu Rechnungen müssen zahlen, Löhne müssen zahlen, dann eben die Aufgabe von der mit den Mitarbeitenden schauen, Aufträge überzukommen und Material müssen einkaufen, dann hast du Probleme mit den Lieferungen. Und also ist ja alles, die sind fünf zusammengeflossen und die schauen da Artikel sowieso, ja, da müssen wir jetzt noch hinschreiben, ist verboten oder weiss auch nicht, aber am Schluss ja, ein anderer soll es dann umsetzen.
Ja. Wie führt ihr zu Unternehmen, wenn ihr hier in Bern seid?
Ja, also wir sind eben ein Familienbetrieb und mein Vater hat über 40 Jahre schon im Betrieb gewesen. Jetzt führt der Betrieb mit Mann und ich. Und ich bin im, ja, dann das Tagesgeschäft, das er führt. Weil, also, das, was er macht, könnte ich jetzt nicht in dieser Zeit, wenn ich da bin. Das ist einfach nicht möglich, man muss vor Ort sein. Und ich habe dann wirklich den Bereich vom Personal, Finanzen, Versicherungen, so ein bisschen eher den administrativen Teil, wo ich auch gut machen kann, wenn ich extern bin. Aber ich muss schon sagen, das ist natürlich sehr herausfordernd, oder? Mitarbeitergespräche habe ich sehr kleine Zeitfenster mit den Möglichkeiten und die Leute wollen mich ja auch sehen, oder? Nicht einfach, dass ich nie da bin. Also, es ist schwierig, die Gratwanderung zu machen, aber ich sehe, wie wichtig das ist, dass man eben aus der Wirtschaft, aus den Themen, die wirklich aus der Basis raus in die Nationalpolitik reinbringen kann.
Und zum Abschluss, wie schaltet ihr von allem ab?
Ja, ich war früher noch Spitzensportler im Tennis, habe auch internationale Turniere gespielt. Also der Sport ist mir etwas sehr Wichtiges. Ich habe leider nicht mehr so viel Zeit und Möglichkeiten, um das auszuüben. Vor allem Tennis nicht mehr, brauchst du immer einen Partner, oder? Und ich, der so einen dicht drängenden Kalender hat, kann mir leider nicht fix einen Dienstagabend um 7 Uhr einrichten, weil irgendetwas ist immer. Und darum ist mittlerweile, oder in den letzten Jahren, ist eigentlich eines meiner grössten Hobbys, um joggen zu gehen. Du kannst einfach Schuhe anlegen und gehen, oder? Egal, vielleicht das Wetter oder vielleicht noch ein Streich spielt. Aber sonst bist du dort relativ frei. Und dass ich sicher einmal in der Woche ins Fitnesscenter gegangen, wo ich auch ein bisschen Krafttraining kann machen, weil ich eben auch sehr viel sitze oder eben laufen, die Rückenstärkung. Und dann merke ich schon, braucht man immer auch die körperliche Müdigkeit, um abschalten, weil wenn du im Kopf müde bist, hast du meistens eben, kannst du dich nicht gut schlafen. Für das brauchst du die körperliche Müdigkeit und die suche ich mit dem Sport.
Sehr gut. Und der Matthias Zopf war letzte Woche zu Gast und der ist auch noch nicht zum Tennisspielen gekommen.
Ah, okay, gut.
Ja, das wär's die Zeit. Danke vielmals für eure Zeit.
Danke Ihnen vielmals. Spass gemacht.
Und weiterhin eine gute Session.
Danke, alles Gute.
Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die bis jetzt zugelassen, wünsche ich an dieser Stelle alles Gute für eure Zukunft. Es hat mich gefreut, seid ihr wieder zugelassen, was heisst Podcast Tête-à-Tête. Es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört. Und es wäre schön, wenn ihr eventuell dem Podcast eine positive Bewertung würdet abgeben oder ihn mit eurer Familie und euren Freunden würdet teilen. An dieser Stelle macht's gut, bleibt gesund und fit. Und bis zum nächsten Mal, wie es wieder heisst, Podcast Tête-à-Tête.